Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katrin Ohlendorf. Hi. Ja, fühlt ihr euch auch manchmal einsam? Und wusstet ihr, dass Einsamkeit, wenn man dieses Gefühl zu viel hat, krank machen kann? Das muss nicht sein. Wir können etwas dagegen tun. Und um all das geht es heute hier im Hörsaal.
Einsamkeit ist nicht das Gleiche wie Alleinsein. Und Zusammensein ist kein Schutz vor Einsamkeit.
Einsamkeit ist keine Krankheit, aber auch alles, was chronischer Stress ist, ist ein Krankheitsrisiko.
Natürlich überlastet Einsamkeit auch das Gesundheitssystem. Es schwächt die Wirtschaft.
Das Gehirn altert schneller, wenn wir einsam sind.
Einsamkeit als ein Phänomen des Alters abzustempeln, halte ich für ein großes Risiko.
Menschen mit einem funktionierenden Freundeskreis und sozialen System haben ein bis zu 50% reduziertes Sterberisiko.
Es geht darum, dass wir wissen, dass wir alle Mitglieder dieser Gesellschaft sind und dass wir diese Gesellschaft mitgestalten.
Ja, gerade in so trüben, kalten Wintertagen wie jetzt, so rund um die Feiertage, da kann uns dieses fiese Gefühl von Einsamkeit besonders treffen. Das ist auch erstmal normal, das kann sich mal so anfühlen und ist nicht per se ein Problem. Aber wenn das Gefühl oft kommt und lange bleibt, dann kann es ein Risiko für Körper und Psyche sein. Das ist wissenschaftlich erwiesen, das hören wir gleich auch. Ja, und vielleicht denkt ihr jetzt, naja, das ist ja eher bei alten Menschen so, die vielleicht nur noch weniger Kontakt mit anderen haben. Bei Jüngeren ist das nicht so ein Thema. Ja, tatsächlich aber kann Einsamkeit jeden und jede treffen, auch uns, euch, junge Menschen, solche, die viel unterwegs sind und viel in Gesellschaft. Ja, und wir schauen uns deshalb heute hier an, was Einsamkeit ist, wo sie herkommt, was unsere Gesellschaft damit zu tun hat, was Einsamkeit eben für die Gesundheit bedeuten kann und aber auch, was ihr dagegen tun könnt. Ich habe euch zwei Vorträge zu dem Thema mitgebracht. Der erste kommt von Marie-Christine Döbler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der Uni Nürnberg-Erlangen und am Institut für Soziologie der Uni Tübingen. Sie ist also Soziologin und spricht gleich über Einsamkeit als soziale Herausforderung. Und danach hören wir Martin Schäfer, den Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Suchtmedizin der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte, zu Einsamkeit als psychologische Herausforderung. Beide Vorträge kommen von der Tagung You'll Never Walk Alone, Really? Einsamkeit als Herausforderung der Gesellschaft. Die hatte das Diakonische Werk des Kirchenkreises Essen zusammen mit der Evangelischen Akademie im Rheinland am 25. Oktober 2023 veranstaltet. Ja, und ich habe jetzt schon ein bisschen viel wieder geredet, aber eines ist mir trotzdem noch wichtig, eine kleine Warnung. Die Vorträge, die zählen ja viele unschöne Dinge auf zur Einsamkeit, ihren Ursachen und Folgen. Es geht auch um Lösungen, ja, aber einen kann das vielleicht doch so ein bisschen überrollen. Also wenn es euch psychisch gerade nicht so gut geht, ihr euch selbst sehr einsam fühlt oder ihr andere Sorgen habt und das vielleicht doch too much für euch sein könnte, dann skippt einfach mal diese Episode vielleicht und schaut stattdessen auf unsere Seite. Am Ende des Artikels zu dieser Folge und auch in den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Seite mit Infos zu Hilfsangeboten. Sucht euch eine Nummer daraus, sprecht mit jemandem, das hilft. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich kenne selbst das Gefühl der Einsamkeit und ich kenne auch Depressionen. Und ich kann euch sagen, ihr müsst nicht allein damit bleiben. So, und wer jetzt weiterhören kann und mag, was mich freuen würde, jetzt geht es erstmal los mit Marie-Christine Döbler, die sich erstmal selbst noch ein bisschen vorstellt.
Ich habe mich mit dem Alter beschäftigt, ich habe zum Leben in Altenheimen geforscht, ich habe zur Lebensqualität auf dem Land oder in ländlichen Gebieten gearbeitet, ich habe mich mit Paarbeziehungen beschäftigt, aber auch mit den Kontexten, in denen Lebensübergänge bewältigt werden müssen. Also was macht die Geburt des ersten Kindes, der Auszug des letzten Kindes mit einer Familie, mit den Eltern, wie wird damit umgegangen, aber auch mit der Frage, was passiert bei Scheidungen, wie können sich Eltern damit zurechtfinden? Das vielleicht noch mal so als kleine Schlagworte für Sie in Erinnerung, um sich so ein Bild davon machen zu können, vor welchem Hintergrund ich im Folgenden über die gesellschaftliche Herausforderung der Einsamkeit sprechen werde oder eher über das gesellschaftliche Phänomen der Einsamkeit. Was Sie vielleicht vermissen werden, ist eine konkrete Referenz auf Corona. Ganz explizit möchte ich das nämlich vermeiden, weil ich verhindern will, dass wir darüber nachdenken, über Einsamkeit als ein Phänomen, das eine gewisse Dauerhaftigkeit hat nur, nämlich diese 3 Jahre der Pandemie. Und das ist es nicht. Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Phänomen, das uns schon viel länger begleitet, spätestens seit wir von Individualisierungen, Verstädterungen und ähnlichen Phänomenen sprechen. Aber auch davor gab es schon Einsamkeitsphänomene. Und ich möchte eher den Blick auf diese gesellschaftliche Vielfalt lenken, einen Rundumschlag geben und deswegen nicht ausschließlich auf diese kurze Episode der Pandemie eingehen. Einsamkeit als gesellschaftliche Herausforderung. Beginnen möchte ich mit ein paar Schlaglichtern. Das werden sicherlich 2 Bilder sein, die unter dem Schlagwort Einsamkeit irgendwie zum Beispiel einem Lonely Planet auftauchen oder auf Instagram. Aber es ist eindeutig, Einsamkeit ist nicht das Gleiche wie Alleinsein. Vielmehr finden wir eine Romantisierung vor oder eine Idealisierung von bestimmten Zuständen, in denen wir fern von der Anwesenheit anderer Menschen sind. Und viele dieser Bilder sind oftmals auch gestellt. Es gibt auch schöne perspektivische Fotos, die dann zeigen, dass es eine ganze Schlange gibt von Menschen, die darauf warten, alleine auf diesen Berggipfel zu stehen. Oder dass diese Fotos inszeniert werden, dass man versucht, quasi allein irgendwo einen Moment am Strand zu erhaschen, um zu zeigen, schaut mal, an diesem Traumstrand, an diesem einzigartigen Strand bin ich ganz allein. Ich habe ihn für mich entdeckt. Wir sehen, das sind 3 völlig andere Bilder. Niemand ist allein und doch werden alle 3 Personen irgendwie eine Einsamkeit erleben. Und das zeigt uns auch, Zusammensein ist kein Schutz vor Einsamkeit. Und es fehlt die Resonanz, die in diesen Situationen offensichtlich wird. Wir haben vielleicht verlernt, uns ganz auf den Moment oder auch auf das Gegenüber einzulassen. Wir meinen, etwas anderes irgendwo anders vielleicht zu verpassen, wenn wir nicht ständig online sind oder unser Handy in Griffweite haben oder sofort auf die Nachricht reagieren, die auf diesem Tisch aufploppt. Und es sind nicht immer die Kinder, die ihre Smartphones am Tisch haben. Denen wird es oftmals verboten, aber die Eltern dürfen es. Entsprechend ist es oftmals auch das Beklagen der Kinder, Mama, Papa, du bist eigentlich gar nicht da, selbst wenn du mit uns am Abendessenstisch sitzt oder am Abendbrottisch sitzt. Also diese positiven Resonanzmomente bleiben manchmal aus, selbst wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Und auch diese Bilder zeigen, Gesellschaft ist kein Schutz vor Einsamkeit. Ganz im Gegenteil, kann Einsamkeit manchmal in Gesellschaft oder durch Gesellschaft entstehen. Eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Ich hatte eine Freundin, die ein Auslandssemester in London gemacht hat. Sie hat gesagt, sie hat sich nirgends so alleine gefühlt und so einsam wie dort, weil sie ständig mit einer anonymen Masse von Menschen konfrontiert wurde, mit denen sie aber nie in Kontakt kam, mit denen sie nie auch nur eine einzige Interaktion begonnen hat. Und auch der körperliche Kontakt, das Einzige, was sie an körperlichen Kontakt hatte, waren die Berührungen der um sie Stehenden in den U-Bahnen, in die man hineingepfercht wurde. So dass sich vielleicht auch die Frage stellt, you'll never walk alone, vielleicht ist genau das Problem. Weil wir niemals alleine sind, beziehungsweise immer von so vielen Menschen umgeben sind, die wir aber alle nicht kennen, zu denen wir alle keine Beziehung haben. Die Einsamkeit hat also auch viele Gesichter. Also wir sehen, es sind die jungen Menschen, es sind die alten Menschen, es sind vielleicht die Personen, bei denen wir meinen, sie müssten doch jetzt das Glück ihres Lebens gefunden haben, weil sie endlich Mutter geworden sind, ihrer Bestimmung nachkommen, weil sie die heile Kleinfamilie leben oder weil sie in einer glücklichen Paarbeziehung sind. Nichtsdestotrotz, Einsamkeit kann auch in diesen Momenten auftauchen und Einsamkeit ist definitiv kein Phänomen, das nur für eine bestimmte Lebensphase gilt. Und deswegen ist es mir auch ein großes Anliegen, Einsamkeit als ein Phänomen des Alters abzustempeln, halte ich für ein großes Risiko, weil dann betrifft es nur eine bestimmte Altersgruppe, es führt zu Stigmatisierungen von älteren Menschen und vor allem auch zu einer Ignoranz der restlichen Gesellschaft, weil sie davon ja nicht betroffen sind. Einsamkeit zeigt sich also auch an sehr vielen verschiedenen Orten. Wir sehen es in Essen, wenn wir davon gerade die statistischen Zahlen gesehen haben. Mehr als 50% der Haushalte in Essen sind angeblich Einpersonenhaushalte. Gleichzeitig haben wir aber auch riesengroße Wohnblocks, in denen Menschen nebeneinander leben, sich aber vielleicht nie treffen. Ich habe auch eine weitere Anekdote. Ich habe im Studentenwohnheim in München gelebt. Ich habe meine Nachbarn nicht ein einziges Mal in 3 Jahren zu Gesicht bekommen. Also wir waren über 1000 Leute in einem Gebäude. Nichtsdestotrotz kannte ich dort niemanden. Und Einsamkeit hätte durchaus für mich auftreten können, wenn ich nicht anderweitig die Möglichkeit gefunden hätte, einen sozialen Umkreis mir aufzubauen oder Kontakte zu pflegen. Einsamkeit zeigt sich aber auch bei den Reisenden, bei den Jetsettern, bei den eigentlich privilegierten Menschen, denn sie kommen niemals irgendwo an. Sie sind niemals irgendwo lange genug, um Kontakte aufzubauen, die zu Beziehungen werden können oder die eine ernsthafte, tragfähige Beziehung aufbauen können. Sie haben jetzt hier verschiedene Schlaglichter gesehen, sodass sich die Frage stellen lässt, was ist denn dann aber eigentlich Einsamkeit? Was ist denn der gemeinsame Nenner? Das Kompetenznetz Einsamkeit definiert Einsamkeit als ein subjektives Gefühl, bei dem die eigenen sozialen Beziehungen nicht den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Also sowohl die Qualität als auch die Quantität kann hier in Frage gestellt sein. Zum Beispiel kann Einsamkeit für manche einen empfundenen Mangel an engen emotionalen Beziehungen bedeuten. Für andere entsteht Einsamkeit, wenn sie weniger Kontakt zu anderen Menschen haben, als sie es gerne möchten. Und auch im nächsten Satz klingt schon an, was eine der gesellschaftlichen Herausforderungen sein kann, die sich damit verbinden. Chronische Einsamkeit macht nicht nur unglücklich, sondern ist mit einer Vielzahl an körperlichen und psychologischen Erkrankungen verbunden. Was ist daran aber jetzt das gesellschaftliche Phänomen, beziehungsweise warum interessiere ich mich als Soziologin dafür, die ich mich doch mit Gesellschaft und nicht mit einzelnen Gefühlen oder mit den psychologischen Zuständen beschäftige? Zum einen, weil es um die gesellschaftlichen Folgen geht. Also Einsamkeit widerspricht einem Wir-Gefühl, der Identifikation mit anderen. Es stellt unter Umständen die Solidarität in Frage. Es reduziert sich dadurch auch zusätzlich noch einmal die Bereitschaft, sich in einem Kollektiv zu engagieren. Und es hüllt in einer gewissen Weise auch die gesellschaftliche Basis auf, aus der wir eigentlich unsere Fundamente gründen oder mit der wir unser gesellschaftliches Leben gemeinsam auch gestalten. In der Soziologie würde man auch davon sprechen, dass anomische Zustände entstehen können, also Störungen der sozialen Ordnung, eine mangelhafte soziale Integration und auch eine soziale Sinnstiftung bleibt in diesen Momenten aus. Einsamkeit kann aber auch krank machen mit den Depressionen, mit den depressiven Phasen, die zum Beispiel daran anschließen können. Und das verursacht natürlich gesamtgesellschaftliche Kosten. Das mag jetzt vielleicht erstmal relativ brutal klingen, von ökonomischen Faktoren an dieser Stelle zu sprechen. Aber natürlich überlastet Einsamkeit, chronische Einsamkeit und alles, was damit verbunden ist, auch das Gesundheitssystem. Es schwächt die Wirtschaft, weil Menschen, die einsam sind und unter Krankheiten leiden, auch für das Wirtschaftssystem ausfallen. Insofern ist Einsamkeit etwas, was uns alle angeht, woran wir arbeiten müssen. Und vor allem hat Einsamkeit auch gesellschaftliche Ursachen. Und gerade deswegen ist es auch so interessant und so wichtig, dass man sich aus einer soziologischen Perspektive damit beschäftigt. Gehen wir genauer auf die Ursachen von Einsamkeit nochmal schrittweise ein. Was wir auf diesen Bildern sehen, sind Hinweise darauf, dass gesellschaftliche Ursachen sein können, wie wir zusammenleben. Etwa in diesen anonymen Wohnkomplexen oder in Institutionen, die Menschen eher als Fälle verwalten und nicht als Personen behandeln. Gesellschaftliche Ursachen für Einsamkeit sind aber auch die Begegnungen, die wir mit anderen haben. Also wie wir aufeinandertreffen oder wie wir zusammentreffen. Ob wir uns als Person wahrnehmen oder einfach nur als vorbeilaufende Masse. Das Zusammentreffen vieler an öffentlichen Orten, die tatsächlich zu anonymen Massen werden können, führen unter Umständen dazu, dass die zwischenmenschlichen Kontakte fehlen, selbst wenn wir ständig von ganz vielen anderen umgeben sind. Es sind aber auch die aussterbenden Dörfer oder die aussterbenden Gegenden, die dazu führen, dass Menschen unter Einsamkeit leiden. Vielleicht ziehen alle in dem gleichen Alter weg oder sie sterben weg und irgendwann ist mal als Einziger noch da, der zu den Alteingesessenen gehört. Und auch das kann dazu führen, dass man sich einsam fühlt. Aber auch, was wir unter dem Begriff der Gentrifizierung vielfach in städtischen Gebieten erleben, wenn auf einmal alle anderen wegziehen, weil sie verdrängt werden von den Menschen, die sich vielleicht die Wohnungen eher leisten können. Die ganzen Hipster oder die ganzen Schwaben in Berlin, wie es oftmals so schön klischeehaft heißt. Aber es steckt etwas in dem Bild, das für sie, glaube ich, auch anschlussfähig ist, dass sie sich etwas darunter vorstellen können. Man ist auf einmal allein unter lauter Fremden. Man kennt sich in der eigenen Gegend nicht mehr aus. Und das kann Einsamkeit verursachen. Es ist aber auch die Frage, wie wir Technik nutzen, die dazu führt, dass wir uns einsam fühlen können oder dass sich Einsamkeit verbreitet. Technik substituiert allzu oft die Anwesenheit anderer Menschen oder den Kontakt zu diesen anderen tatsächlich anwesenden Menschen, die neben uns in der Bahn sitzen oder die neben uns am Tisch sitzen. Es schottet auch ab von jeglichem zwischenmenschlichen Kontakt, wenn wir mit Kopfhörern auf den Ohren, auf dem Laufband alleine unsere Runden nicht im Stadion drehen, sondern irgendwo in einem Fitnessstudio. Auch hier sind wir eigentlich in der Gesellschaft von anderen Menschen und doch ganz für uns allein und fragen uns dann mittelfristig, warum wir uns so einsam fühlen. Gleichzeitig ist aber auch die Frage, Digital Divide, was passiert mit Menschen, die Technik nicht nutzen, die Technik nicht nutzen können, weil sie ihnen nicht zugänglich ist, nicht verständlich ist, die Angst davor haben, die Technik zu nutzen. Auch sie sind oftmals außen vor und erleben Einsamkeit. Ich selbst musste es erleben, weil ich mich versucht habe, sozialen Medien längere Zeit zu verweigern. Ich hatte keinen WhatsApp-Account. Ich wurde einfach nicht mehr eingeladen. Und ich habe mich gefragt, warum nicht? Und die anderen sagen, sie haben doch eine Nachricht in die Gruppe gestellt. Und ich so, ich bin nicht in der Gruppe. Man hätte mich auch so einladen können. Ah, vergessen. Entschuldigung. Ja. Beim nächsten Mal genau das gleiche Spiel. Weil man einfach nicht auf dem Schirm hat, dass es Menschen gibt, die nicht diese Medien nutzen. Irgendwann habe ich angefangen, WhatsApp zu nutzen, um nicht in diese Falle der Einsamkeit zu laufen, um nicht ausgeschlossen zu werden. Es ist also auch hier kein Phänomen, das alte Menschen betrifft, sondern das alle Menschen in jeder Altersphase betreffen kann. Es ist aber auch die Frage, brauche ich unbedingt ein Smartphone oder ein digitales Endgerät, um teilnehmen zu können? Wie kann ich mir denn heutzutage eine Bahnfahrtkarte kaufen oder den Fahrplan nachschlagen, wenn ich nicht ein solches Gerät zur Verfügung habe, insbesondere wenn es ständig zu Verspätungen oder Zugausfällen kommt? Also auch hier steigen die Hürden für die soziale Teilhabe, weil Menschen nicht ermöglicht wird, an den Ort des Geschehens zu kommen. Aber es ist nicht nur die Technik, es ist nicht nur das Zusammenleben oder die Frage, wie wir uns begegnen, sondern auch, wie wir arbeiten, das dazu führen kann, dass wir vereinsamen. Wir haben auf der einen Seite Menschen, die so viel arbeiten müssen, weil sie zu wenig verdienen oder weil sie sich für so wichtig halten oder weil sie in ihrem Unternehmen unentbehrlich sind, dass sie gar keine Zeit haben, keine Energie haben für Freizeit, für soziale Aktivitäten, für zivilgesellschaftliches Engagement. Gleichzeitig gibt es auch die Doppel- oder Dreifachbelastung, wenn man nicht nur viel arbeiten muss, also erwerbstätig ist, sondern gleichzeitig auch noch einen Haushalt schmeißen muss, Kinder zu versorgen hat und dann vielleicht auch noch die Pflege von Angehörigen dazukommt. Wo bleibt da noch die Möglichkeit, soziale Kontakte jenseits dessen zu pflegen und nicht nur die Mama von zu sein, die vielleicht mal auf dem Elternabend auftaucht? Dann haben wir auch ganz viele Menschen, die in Berufen arbeiten, die sozial wenig geschätzt werden oder deren Aktivitäten kaum gesehen werden, die keine Anerkennung erhalten und das Selbsterleben als Person oder als Ich an diesen Stellen einfach nicht auftaucht. Wir kennen das alle, wir haben geklatscht während der Corona-Zeit für all die Menschen, die das System am Laufen gehalten haben. Und was ist daraus geworden? Die wenigsten von uns haben irgendwie daraus eine gesellschaftliche Veränderung vorangetrieben. Wir wissen um die Systemrelevanz von all diesen Menschen. Und trotzdem stehen wir an der Kasse und haben noch nicht mal ein Lächeln für die Kassiererin auf den Lippen oder einen guten Morgen für den Postboten, der uns die Pakete bringt, die von anderen Menschen, die in Großkonzernen für uns die Pakete packen, arbeiten müssen, die wir vielleicht nie zu Gesicht bekommen. Also auch hier ist das Problem, wie wir arbeiten, wie wir Arbeit organisieren, wie wir auf Menschen reagieren, die unerlässliche Arbeit für uns tagtäglich erledigen, die wir mehr wertschätzen müssen, um zu verhindern, dass diese Menschen vereinsamen und wir vielleicht auch vereinsamen, weil der Kontakt zu ihnen abreißt und die Resonanz in diesen Momenten ausbleibt. Dann gibt's aber auch noch diese ganzen vielen flexiblen Menschen, die hier symbolisch durch diese arme Frau am Flughafen dargestellt wird mit ihrem Koffer, die heute hier und morgen dort ist und nirgends irgendwo ankommen kann. Es geht um die prekär Beschäftigten, um die projekthaft Beschäftigten, um all die Personen, die irgendwo befristet tätig sein können, die nie lange genug irgendwo vor Ort sind, anzukommen, Kontakte zu pflegen, sich vielleicht auch die Mühe zu machen, weil sie genau wissen, dass sie nächste Woche schon wieder woanders arbeiten, sich jemandem vorzustellen und mit jemandem mal einen Kaffee trinken zu gehen und ähnliche Dinge. Darüber hinaus gibt's aber auch noch andere Faktoren, räumliche beispielsweise. Es sind die nicht vorhandenen oder die nicht zugänglichen Treffpunkte, die dazu führen, dass wir uns einsam fühlen können oder dass wir einsam werden. Es sind die Haushaltsstrukturen und die Wohnverhältnisse, die Menschen zum Beispiel in Einpersonenhaushalten isolieren. Aber auch die Hausfrauen beispielsweise in den schönen Einfamilienhäusern in den Vorstädten der Großstädte in einer gewissen Weise einschließen. Sie haben es bequem, sie haben zu Hause eine Waschmaschine und einen Trockner. Aber ihnen fehlt die Möglichkeit, hinauszugehen, um zum Beispiel mit den anderen Waschfrauen ein kleines Schwätzchen zu halten, wie es früher so schön hieß. Und es gibt viele Studien, zum Beispiel auch über die Einsamkeit der Hausfrau, die bereits in den 50er Jahren festgestellt wurde, als das Idealbild der Kleinfamilie und die ganze Harmonie der heilen Welt in diesem Kontext gelebt wurde. Es sind aber auch die fehlenden Begegnungsstätten, die geschlossenen Dorfläden, die geschlossenen Cafés, das Nichtstattfinden von Wochenmärkten oder anderen regelmäßigen Veranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen, die verhindern, dass wir uns einander begegnen können, dass wir uns regelmäßig begegnen, dass wir niedrigschwellige Angebote haben, bei denen Menschen zusammenkommen und über längere Zeit Kommunikation, Kontakte aufbauen und Beziehungen pflegen können. Es sind die mangelhaften Infrastrukturen oder die Immobilität, die durch Verkehrsmittel oder Verbindungen entstehen, aber auch tatsächlich durch Schwellen oder durch Hürden, die mobilitätseingeschränkte Personen daran hindern, an einen bestimmten Ort zu kommen und dort am Leben teilzuhaben. Es ist die Nichtzugänglichkeit von öffentlichen Orten, weil sie abgeschlossen werden oder nur zu bestimmten Zeiten genutzt werden können, die zu Nichtteilhabe führen. Und dann sind da noch ganz viele andere Faktoren, die oftmals in diesem Begriff der Intersektionalität zusammengefasst werden, womit gemeint wird eine Überlagerung von Ungleichheiten, wie zum Beispiel Armut, Alter, Nichterwerbstätigkeit oder von anderen sozialen Faktoren, die Menschen anders erscheinen lassen und nicht zur Masse oder zur Norm dazuzählen lassen. Also zu dem, was wir als Kern der Gesellschaft oftmals bezeichnen, auch wenn dieser Kern sehr diffus bleibt. Und genauso wie wir oftmals über das Alter sprechen und damit Menschen ab 60 meinen, haben wir eben bestimmte Normvorstellungen über andere Lebensphasen. Menschen leben ab einem gewissen Alter in Paarbeziehungen zusammen und wer das nicht tut, ist eine Ausnahme, eine Absonderlichkeit, ein Exot vielleicht auch, der in irgendeiner Weise adressiert werden muss oder der sich erklären muss. Menschen, die eine Fernbeziehung führen beispielsweise, müssen immer begründen, warum sie das tun und dass sie doch eine ernsthafte Beziehung zu der Person pflegen, die einfach nur woanders leben muss. Und Arbeiten bzw. Erwerbsarbeit und dass man es tun muss, ist die einzig legitime Begründung, die diese Menschen formulieren können. Alles andere ist dubios und suspekt und es ist dann keine ernsthafte Beziehung mehr. Und diese Konfrontation mit Vorurteilen ist auch eine gesellschaftliche Ursache dafür, warum sich Menschen einsam fühlen können. Eine weitere, aber das werden Sie alle kennen, sind die institutionellen Einschlüsse, beispielsweise von Menschen in Pflegeheimen, die zwar von vielen anderen Menschen umgeben sind, aber dort eben verwaltet werden oftmals, die nicht gesehen und nicht anerkannt werden, die nicht adressiert werden als Herr Meier, Herr Müller oder wer auch immer, sondern oftmals eben nur noch als die Person, die gepflegt werden muss. Es ist ein vergemeinschaftendes Wir, das oftmals von den Pflegekräften gebraucht wird. Jetzt nehmen wir noch unsere Tabletten und dann gehen wir ins Bett. Aber das ist eher das wird nicht unbedingt als positive Resonanz erlebt. Ganz im Gegenteil. Diese Menschen fühlen sich stattdessen noch häufiger einsam. Und ich hatte ein Projekt in Altenpflegeheimen, wo es um Lebensqualität gegangen ist. Ich war dort mit Studierenden und alle Studierenden sind hinterher mit sehr positiven Erfahrungen aus diesen Altenheimen herausgegangen. Sie hatten eine große Skepsis gegenüber diesem Ort, der ja oftmals auch gesellschaftlich so ein bisschen stigmatisiert ist oder mit Mythen umwoben ist, dass das dort Verfall herrscht. Und sie kamen alle raus und haben gesagt, das sind jetzt aber sehr interessante Gespräche gewesen. Das waren jetzt tolle Begegnungen und die älteren Menschen haben genauso reagiert, weil sich endlich mal jemand Zeit genommen hat, um mit ihnen über ihre Lebensgeschichte zu sprechen, weil sie gesehen wurden. Und es sind diese kleinen Momente, die oftmals ein sehr großes Glück bei diesen Menschen dann schon auch auslesen konnten. Insofern sind diese institutionellen Einschlüsse etwas, wogegen wir arbeiten müssen. Wir sollten diese Heime oder diese Orte öffnen, weiter zugänglich machen. Genauso sind es auch die institutionellen Ausschlüsse, also die Nicht-Teilhabe von Menschen an bestimmten Lebensbereichen, die dazu führen, dass Menschen sich einsam fühlen können. Das sind beispielsweise die jungen Mütter, die aus dem Erwerbsleben aussteigen. Es sind die Menschen, die gerade in die Rente gegangen sind und nicht mehr wissen, wo sie dazugehören. Es sind aber auch die Arbeitslosen oder die Menschen, die nicht in den Erwerbsarbeitsmarkt integriert sind. Weitere soziale Ursachen sind die Wahrnehmung von Andersartigkeit oder das Erleben von Fremdheit. Und damit meine ich nicht, dass jemand eine Migrationsgeschichte haben muss, sondern es geht auch darum, dass Jugendliche vielleicht nicht die gleichen Werte teilen wie ihre Eltern, dass man nicht die politischen Überzeugungen teilt, die der Nachbar an den Tag bringt. Es geht darum, dass man sich vielleicht nicht mit den Traditionen vor Ort identifizieren kann. Nicht jeder, der in Bayern lebt, möchte in einer Lederhose herumlaufen und bei solchen Aktivitäten dabei sein. Und wenn man das nicht macht, dann fühlt man sich auch fremd. Und einsam unter Umständen, weil man nicht verstanden wird und weil man die anderen um einen herum nicht versteht. Es sind die anderen Wertorientierungen oder das Stigma, das man mitbringt, das einen einsam machen kann. Vielleicht, wenn man das Kind von geschiedenen Eltern ist, aus der falschen Gegend kommt, die falschen Klamotten trägt, anders aussieht als die anderen, zu arm ist, zu wenig gebildet, die falsche Musik hört oder weil man einfach nur ein Zugezogener ist. Und zugezogen kann man in verschiedensten Kontexten sehr lange sein. Ich war in einem Dorf in Bayern, da wurden als Zugezogene die Menschen bezeichnet, die vor 40 Jahren erst ins Dorf gezogen sind. Und auch das waren noch die Fremden und die lebten in einem anderen Stadtteil. Und sie lebten nebeneinander her, diese Zugezogenen und die Einheimischen. Sie haben sich nicht verstanden, denn die Zugezogenen kamen aus der großen, weiten Welt, also aus einem anderen Dorf oder aus einem Dorf, das mehr als 500 Einwohner hatte und Ähnliches. Und es waren ganz andere Vorstellungen davon, wie ein Leben zu gestalten sei. und was man im Leben erreichen möchte, die glücklicherweise hier zwei Konstellationen hervorgebracht hat. Wären es nur einzelne Menschen gewesen, wären alle sehr einsam an dieser Stelle geworden. Die Ursache von Einsamkeit sein kann also zu viel Nähe, aber auch zu viel Ferne. Zu viel räumliche Nähe beispielsweise zu sozial fernen Menschen. Also dass Arme unter Reichen leben oder Reiche unter Armen, politisch unterschiedlich eingestellte Menschen nebeneinander leben müssen oder Personen mit unterschiedlichen Lebensstilen aufeinandertreffen. Es geht um zu viel Ferne von sozial nahen Menschen, um Gleichgesinnte, um Peers, um die Community, mit der man sich in irgendeiner Weise gerne vernetzen würde, die aber viel zu weit weg sind. Es können Menschen mit einer ähnlichen religiösen Überzeugung sein, mit ähnlichem Geschmack oder mit einer ähnlichen sexuellen Orientierung. Wenn man der Einzige ist unter vielen anderen, kann man sich sehr einsam fühlen. Es geht um räumliche Nähe zu emotionalen, fernen Menschen. Also zum Beispiel bei Paaren, die sich entfremdet haben, die zwar Tisch und Bett miteinander teilen, aber sich schon lange nicht mehr wirklich begegnet sind und sich eigentlich auch nichts mehr zu sagen haben. Und genauso geht es um zu viel Ferne von emotionalen Menschen, wie beispielsweise in Fernbeziehungen. Es geht um die Diskrepanz in Quantität oder Qualität der Beziehungen, die ich habe. Also ein Ungleichgewicht zwischen vorhandenen und gewünschten Beziehungen oder Kontakten. Und dann sind da die Vergleiche. Die ach so schlimmen Vergleiche, die mir immer zeigen können, ich habe zu wenig Freunde, ich habe zu wenig Kontakte, ich habe zu wenig Follower. Alle um einen herum haben viel mehr davon, sind in einer vermeintlich glücklichen Beziehung, leben in einer vermeintlich glücklichen Familie und man ist der einzige Single unter ganz vielen Paaren. Auf einmal fühlt man sich einsam, auch wenn man eigentlich glücklich wäre in seinem Leben. Aber man wird damit konfrontiert, dass man von der Norm abweicht. Und weil man von der Norm abweicht, wird man vielleicht auch nicht mehr eingeladen. Ein Single passt nicht unter lauter Paare. Das ist irgendwie, ja, allein schon die Sitzordnung und so weiter, es geht dann einfach nicht mehr auf. Also wird man nicht mehr eingeladen. Und dann wird man tatsächlich einsam. Man hört aber auch, wie viel Freunde jemand anderes hat, wie oft andere sich mit anderen treffen, wie gefragt sie sind. Und das kann schnell den Eindruck erwecken oder in den Eindruck umschlagen, man habe zu wenig davon. Ähnlich wie im digitalen Leben ist es nämlich auch im Analogen. Es zählen Klicks, Follower, Likes bzw. die Einladungen zu Partys, zu Veranstaltungen oder die Menschen, mit denen man sich umgeben kann. Weitere soziale Faktoren sind festzustellen, beispielsweise die Gefühlsregeln oder die moralisch normativen Erwartungen, denen Menschen unterworfen sind, denen wir alle unterworfen sind. Einerseits können Menschen in bestimmten sozialen Situationen nämlich gar nicht zugeben oder auch sich selbst nicht eingestehen, dass sie einsam sind. Wie vorhin schon erwähnt, die Mutter, die jetzt gerade das Kind auf die Welt gebracht hat, muss doch glücklich sein. Sie hat doch alles, was man haben kann. Sie hat dieses Kind, sie hat einen liebevollen Ehemann. Sie muss noch nicht einmal arbeiten gehen. Und gerade das kann sehr einsam machen. Insbesondere dann, wenn man vielleicht auch noch die einzige Person im Umfeld ist, die gerade ein Kind bekommen hat. Man kann nicht sagen, dass man mehr will, dass man etwas anderes möchte. Das ist eine große Herausforderung. Hinzu kommt, dass negative Gefühle oftmals auch abgewertet werden, dass sie stigmatisiert werden. Und wenn wir jemanden auf der Straße begegnen und fragen, wie geht's dir, dann erwarten wir nicht, dass jemand sagt, mir geht's eigentlich nicht gut und anfängt zu erzählen, dass sich diese Person einsam fühlt. Sondern wir warten, dass eigentlich gesagt wird, ja, ja, ist schon in Ordnung und dass es sich damit auch hat. Wir haben auch nicht die Zeit, uns jeweils immer anzuhören, wie schlecht es dem anderen geht, warum es dem anderen schlecht geht. Und auch da müsste man vielleicht als Gesellschaft mehr drauf schauen, dass wir tatsächlich ernsthaft auch darüber sprechen können und dass es kein Stigma ist, zuzugeben, ich bin einsam, ich möchte jemanden zum Reden, ich brauche jemanden zum Reden. Und dass es nicht nur die Telefonseelsorge sein kann, bei der wir uns dann Rat suchen können, sondern dass es auch in unserem eigenen sozialen Umfeld der Fall sein muss. Also, was tun, wo ansetzen, wer muss, wer soll, wie aktiv werden? Aus meiner Perspektive braucht es eine Hand in Hand gehende Veränderung von Strukturen, Räumen, Techniken und Techniknutzungen von Sozialem und von Individuellem. Es geht darum, Einbindungen und Teilhabe zu ermöglichen, indem beispielsweise soziale Hürden abgebaut werden oder auch die Anforderungen, die notwendig sind, um irgendwo teilzunehmen. Wir dürfen nicht arme, alte Menschen, schwache, benachteiligte, nicht erwerbstätige und viele andere ausschließen. Zum Beispiel, indem wir kostenlose Angebote irgendwie auf die Beine stellen, indem es beispielsweise subventionierte Eintrittspreise oder Tauschleistungen gibt. Denn wer sich den Mittagstisch in einer Einrichtung vielleicht nicht oder im Gemeindezentrum nicht leisten kann, versteht vielleicht etwas von Computern, von Handys und kann anderen dabei helfen und dafür vielleicht ein warmes Mittagessen erhalten. Oder Kindern vorlesen, den Alleinerziehenden unter die Arme greifen, indem Betreuungsarbeiten übernommen werden und so weiter. Es geht aber auch darum, den aktiven Ausschluss zu verhindern. Etwa indem Menschen, die anders scheinen, die Unterstützung bräuchten oder denen die Mittel fehlen, unter die Arme gegriffen wird. Das erfordert in der Tat manchmal Initiative und kostet tatsächlich manchmal Geld, beispielsweise durch die Subventionen, die notwendig werden, etwa von Kulturpässen. Manchmal können aber auch Win-Win-Situationen entstehen. Auch hier möchte ich mit einer kleinen Anekdote oder einem Beispiel das Ganze illustrieren. Ich war in einem Bürgerstift im Rahmen dieser Studie zur Lebensqualität in Altenpflegeheimen und mir wurde dort erzählt, dass sie nun sehr viel mehr Leben im Haus hätten. Und dieses Leben kam dadurch zustande, dass das Mittagessen geöffnet wurde für alle städtischen Angestellten und für alle Kindergärten, die in städtischer Hand lagen. Die Win-Win-Situation besteht nur darin, dass auf der einen Seite das Altenheim kostengünstiger Angebote fürs Mittagessen stellen kann, dass mehr Leben tatsächlich ins Haus kommt, weil Kinder und andere Altersgruppen, Erwerbstätige dort hineinkommen. Und die anderen haben eine Verpflegung mittags zur Verfügung, die bis dato einfach nicht gegeben war. Manchmal muss man also die richtigen Menschen in den richtigen Positionen finden, Mitstreiter vielleicht auch entdecken, Ideen haben, um die Ecke denken oder über die eigenen Beschränkungen der räumlichen Grenzen hinausschauen. Jenseits dessen geht es tatsächlich aber auch um die Neuorganisation des Zusammenlebens. Wir brauchen Gemeinschaftsräume und Rückzugsmöglichkeiten. Menschen müssen Privatsphäre für sich haben können, aber auch die Möglichkeit haben, sich zu begegnen und tatsächlich in Kontakt miteinander zu kommen. Es geht auch darum, das ist sicherlich ein politisches Anliegen, zu verhindern, dass städtische Regionen beispielsweise nur zum Schlafen, andere nur zum Arbeiten und weitere nur zum Ausgehen da sind. Wir brauchen eher Mischgebiete. Und es nicht nur Mischgebiete hinsichtlich der Aufgaben, die dort verrichtet werden, sondern auch hinsichtlich der Personen, die dort leben. Wir brauchen eine Durchmischung der städtischen Gebiete. Wir brauchen aber auch öffentliche Räume, die so gestaltet sind, dass alle dort gegenwärtig werden können, dass niemand aufgrund von Mobilitätseinschränkungen dort nicht an Veranstaltungen teilnehmen kann, dass er nicht dorthin kann. Dass es aber auch Orte sind, an denen sich Menschen gerne aufhalten und miteinander ins Gespräch kommen. Wir brauchen beispielsweise Teeküchen in unseren beruflichen Kontexten oder die Möglichkeit, tatsächlich auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Es geht auch darum, dass technische Möglichkeiten geschaffen werden, nicht um den Kontakt zu anderen Menschen zu substituieren, zu ersetzen, sondern um die Möglichkeit zu schaffen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Also beispielsweise räumliche Hürden zu kompensieren. Die älteren Menschen in Altenpflegeheimen, die lange Zeit durch verschiedene Ursachen abgeschlossen waren, die haben oftmals Videotelefonie für sich entdeckt und sind jetzt in viel engerem Kontakt zu Angehörigen, als es vor der Pandemie der Fall war. Und die räumlichen Hürden, die Distanz zu den Familienangehörigen, kann nun hier besser überbrückt werden. Und ja, auch hier geht es darum, dass wir verhindern müssen, dass Menschen aufgrund von technischen Anforderungen, von bestimmten sozialen Teilhabemöglichkeiten oder von Zugriffen auf Informationen ausgeschlossen werden. Auch hier müssen Angebote geschaffen werden, niedrigschwellige Zugänge. Es geht darum, Übergänge zu begleiten, den Übergang von dem Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule in die weiterführende Schule, aber auch von Eltern beispielsweise, deren Kinder ausziehen, die in die Rente eintreten von Menschen und Ähnlichem. Auch hier braucht es Rituale vielleicht, auch die Kommunikation darüber, dass sich nun etwas verändert hat. Es geht aber auch darum, Neuankömmlinge willkommen zu heißen. Neuankömmlinge in der eigenen Umwelt, in einer bestimmten Lebensphase. Aber auch hier muss man selbst aktiv werden, dass man als Neuankömmling vor Ort vielleicht auch mal Hallo sagt zu den Nachbarn. Es geht darum, zu fragen und nachzufragen. Fragen, ob jemand mitkommen möchte, ob jemand mitmachen möchte, der vielleicht neu irgendwo ist. Aber auch nachfragen, wenn jemand schon lange nicht mehr dabei war, wenn jemand traurig scheint oder wenn jemand einen einsamen Eindruck macht. Es geht aber auch darum, die kleinen sozialen Alltagsbegegnungen zu schätzen und zu praktizieren. Und selbst oder in der Regel auch dem Gegenüber im Hausgang, an der Kasse, auf der Straße mit einem Lächeln zu begegnen, das freundliche Hallo immer auf den Lippen zu haben. Und über diesen kurzen Plausch vielleicht mittelfristig oder gar langfristige Beziehungen entwickeln zu können. Es geht also darum, dass wir wissen, dass wir alle Mitglieder dieser Gesellschaft sind und dass wir diese Gesellschaft mitgestalten, zumindest im Kleinen. Insofern sage ich meinem Paketboten immer freundlich guten Morgen, wenn er kommt, begegne ihn mit einem Lächeln, gehe nie mit einem Smartphone in einen Supermarkt, habe nie Ohrstöpsel drin, wenn ich in der Gegend unterwegs bin, sondern versuche meiner Umwelt, den anderen Menschen, die mir entgegenkommen, offen zu begegnen und Kontakte aufzunehmen. Ich rufe meine Familie an und schreibe sie nicht nur über gemeinsame WhatsApp-Gruppen an und nicht nur kollektiv, sondern auch individuell wird die Ansprache zwischen mir und diesen Personen gepflegt. Ich besuche lieber den Sportkurs, als einsam und alleine im Fitnessstudio irgendwelche Gewichte zu stemmen. Ich mache manchmal bewusst eine Verabredung mit meinem Partner, um mich auf das Gespräch mit ihm einzulassen und ihm wieder zu begegnen. Ich weiß aber auch darum und verstehe, dass nicht jedes Alleinsein Einsamkeit bedeuten muss und bin mir selbst oftmals ein guter Gesprächspartner, auch in den Momenten, in denen niemand bei mir ist. Und ich versuche dies auch immer weiterzugeben an andere Menschen und freue mich, dass wir nachher gemeinsam darüber diskutieren können. Vielen Dank.
Das war die Soziologin Marie-Christine Döbler mit ihrem Vortrag über Einsamkeit als soziale Herausforderung. Ja, viele spannende Punkte, finde ich. Vieles, was man eben auch machen kann, auch im Umgang, und das finde ich ganz wichtig, mit sich selbst. Ob ich jetzt persönlich die Technik so kritisch sehen würde, da bin ich mir nicht so sicher, aber das ist ein legitimer Standpunkt, den haben ja auch viele und es lohnt, darüber zu diskutieren. Und das haben wir im Hörsaal einfach sehr gerne. Nehmt die Infos hier, geht da raus und diskutiert darüber. Ja, so, das war die soziologische Seite. Dann schauen wir jetzt auf die Einsamkeit als psychologische Herausforderung und zwar mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Martin Schäfer.
Ich glaube, der Vortrag schließt ganz gut an das Gehörte an. Es werden viele Impulse auch wiederfinden, die ich hier versuche zu vertiefen. Und das Thema nochmal, ja, psychologisch, psychiatrisch und medizinisch nochmal aufarbeiten. Und das ist vielleicht zur Einleitung, das ist gerade aus Spiegel Psychologie vor einem Monat. Das Thema Einsamkeit ist wirklich im Moment extrem viel in der Presse und überall. Ich habe mich selbst gewundert, ne? Aber es ist selbst ein Kollege von mir in Berlin, der Dr. Adli, ist ständig im Fernsehen mit dem Thema Einsamkeit und es ist schon interessant, dass man sich damit so beschäftigt, aber das hat schon auch Corona ein bisschen angeschoben. Was hat Spiegel gesagt? Ist da jemand? Viele Menschen empfinden Scham, wenn sie sich einsam fühlen. Dabei kann das wichtige Funktionen erfüllen und Einsame sind nicht unbedingt allein. Rund 10% aller Erwachsenen fühlen sich aber oft oder sehr oft einsam, obwohl sie nicht alleine sind. Man merkt, es geht erstmal um dieses Gefühl, einsam zu sein. Spiegel sagt dann weiter, vorübergehende Einsamkeitsgefühle sind in verschiedenen Lebens- und Entwicklungsphasen und unter bestimmten Bedingungen bis zu einem gewissen Grad normal und können unter Umständen sogar hilfreich sein. Und Einsamkeit wird dann problematisch, wenn sie lang andauert und dann kann sie auch gesundheitliche Auswirkungen haben. Also Einsamkeit als Gefühl kann mich vorantreiben, ja, kann mich aktiv machen, kann mir sagen, du musst dein Leben verändern. Das ist alles erstmal das Positive. Einsamkeit an sich, das Gefühl, wir reden von einem Gefühl, ist nichts Negatives. Jetzt habe ich mal versucht, die Kette der Einsamkeit bis hin zur krankhaften Einsamkeit darzustellen. Also, dann haben Sie oben erstmal das Gefühl Einsamkeit, ja? Oder Sie haben das Gefühl, alleine zu sein. Das ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes, haben wir eben gehört, ist ganz häufig so. Das eine, was man unterscheiden muss oder was wir jetzt in der Psychotherapie oder als Psychiater unterscheiden würden, ist das jetzt mal ein subjektives Gefühl. Und das ist schon was ganz Wichtiges. Denn auch in der Krankheit kann man ein subjektives Gefühl haben und Sie stehen alle umrum und sagen, wieso hat er das Gefühl? Er ist ja doch umringt von Leuten. Ja, und das hat auch wieder so viele Aspekte. Wir haben es gehört, soziologisch. Ja, man kann in Massen und mit Freunden umgeben sein und kann trotzdem keinen Bezug zu anderen Personen haben. Aber das kann wieder ganz verschiedene Ursachen haben. Oder ist der Zustand objektiv? Und ich sage wirklich, der Mensch ist sehr einsam. Wir haben während Corona auch natürlich viele ältere Menschen aufgenommen, die depressiv geworden sind, weil ihnen über ein Jahr jegliche Kontakte, jegliche Hobbys, jegliche Angebote weggebrochen sind und das nicht auszuhalten war. Und da kann man auch objektiv von außen sagen, ja, das ist ein extremes Maß an Einsamkeit. Dann ist vielleicht die Frage, die man sich stellt, ist das kurzfristig oder ist es langfristig? Und die langfristige Einsamkeit, die ist natürlich besonders belastend. Und die nächste Frage, die wir uns dann stellen würden, ist es veränderbar, ist es nicht veränderbar? Wenn es veränderbar ist, ich die Hilfen, die Unterstützung bekomme, die Diakonie ja zum Beispiel anbietet, dann ist die soziale Reintegration möglich, dann hat das auch keinen Krankheitswert. Ist es nicht veränderbar, ist es durch die Person alleine nicht veränderbar, geraten wir in etwas, was noch viel schlimmer ist als nur das Gefühl der Einsamkeit oder Einsamkeit. Das ist nämlich die soziale Isolation, ja, das würde ich dann noch steigern. Und Ich hatte so Dinge rausgesucht, die mir selbst aufgefallen sind. Sie haben heute schon eines gehört. Es gibt sogar ein Kompetenznetzwerk Einsamkeit. Wir hatten mal Kompetenznetzwerke Depression, große Forschungsprojekte. Das war mir gar nicht klar. Der nächste Satz ist wichtig, weil wirklich Einsamkeit ist kein Problem der älteren Menschen. Ja, und jetzt kommt wieder Corona. Corona hat uns gezeigt, die meisten Daten über negative Auswirkungen der Einsamkeit waren bei jungen Menschen. Und das hat ja auch seinen Grund, weil junge Menschen viel mehr angewiesen sind auf soziale Kontakte. Wir können uns mit dem Alter auf weniger, vielleicht intensivere soziale Kontakte beschränken. Aber die jungen Menschen brauchen zahlreiche soziale Kontakte, besser nicht nur übers Internet. Und deshalb sind sie besonders betroffen gewesen. In Japan. Japan hat die höchste Selbstmordrate. Japan hat ein großes Einsamkeitsproblem. Viele Menschen leben alleine. Und ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich einen Radiobericht gehört habe, dass es Berufsgruppen gibt, wo sich Leute selbstständig gemacht haben, die nur Menschen besuchen, die in einer Einsamkeitssituation leben und mit denen Karten spielen, Spiele machen, reden. Davon kann man leben in Japan, weil es so viele sind, die davon betroffen sind. Lustig fand ich dann auch, das war wahrscheinlich eine Antwort auf die Enquete-Kommission, dass dann die SPD hier die Landesregierung ärgern wollte mit einer riesigen Anfrage von Millionen von Fragen. Und die hatten diese Enquete-Berichte gesehen und haben selbst schon mal zusammengetragen, dass Einsamkeit ein Riesenproblem ist in NRW und eben auch gesundheitliche Folgen hat. Sie haben es sogar rausgesucht, die Folgen war der Konsum wie 15 Zigaretten pro Tag, ja. Übergewicht und Bluthochdruck. Und dann stellen Sie die Frage an die Landesregierung, was ich schon relativ unverschämt fand. Ja, was wollen Sie eigentlich tun in Zukunft gegen die Einsamkeit? Was wollen Sie alles schaffen? Was wollen Sie an Angebote? Da gibt es etwas, was einen als Psychiater, Psychotherapeut wahnsinnig ärgert. Dann kommt die Frage, wieso schaffen Sie nicht 100.000 Psychotherapieplätze für Einsame? Ja, Einsamkeit ist keine Krankheit, ich werde es immer wiederholen, und wir können unsere Psychotherapeuten nicht damit beschäftigen, dass wir diese sozialen Probleme jetzt alle mit Psychotherapie lösen und dann für die wirklich Kranken kein Platz mehr ist. Ne? Deswegen, das gehört auch nicht, das Thema, unbedingt immer in die Hände der Politik. Gehen wir weiter. Wann ist Einsamkeit eigentlich ein Problem? Wir haben gehört, chronische Einsamkeit, die dann auch objektivierbar ist, oder wenn es ein chronisches Gefühl ist, was den Menschen sehr, ja, leiden lässt, hier einen Leidensdruck verursacht, dann wird das Ganze zu einem Stress. Ja, und dann sind wir schon bei stressbedingten Krankheiten oder Zuständen, die heute ein Riesenthema ist. Alles, was chronischer Stress ist, ist ein Krankheitsrisiko. Und damit ist Einsamkeit, wenn es permanenter Stress bedeutet, auch ein Krankheitsrisiko. Und immer wenn wir so etwas haben, haben wir typische gesundheitliche Folgen. Ja, das eine sind ganz häufig Schlafstörungen, die sich dann entwickeln. Weniger Regenerationsfähigkeit, weniger Widerstandsfähigkeit, also Resilienz nennen wir das. Wer einsam, wirklich einsam ist, entwickelt tatsächlich schlechtere Lebensgewohnheiten. Ja, wir profitieren nicht so von den sozialen Kontakten. Die Ernährung wird schlechter, das wissen wir. Der Alkoholkonsum wird höher. Wir haben mehr Zigaretten, weniger Bewegung, wenn man alleine für sich ist. Das heißt, das ist natürlich die Hauptursache für Herz- und Kreislauferkrankungen. Wir haben eine schlechtere Lebensqualität, ein schlechteres Wohlbefinden. Wenn wir ständig ein schlechtes Wohlbefinden haben, sind wir auch in einem höheren Risiko, Depressionen zu entwickeln. Wenn wir Depressionen haben, haben wir ein vermehrtes Risiko, Suizidgedanken zu entwickeln. Wir wissen sogar, dass sich Demenzen deutlich erhöhen bei Menschen, die in ständiger Einsamkeit oder sozialer Isolation leben. Zeige ich gleich noch ein bisschen diese neurobiologischen Daten. Wir haben dann auch eine höhere Sterblichkeit oder umgekehrt, Menschen mit einem funktionierenden Freundeskreis und sozialen System haben ein bis zu 50% reduziertes Sterberisiko. Das heißt, das hat Auswirkungen auf unsere Art zu leben. Jetzt kommen wir mal auf die biologischen Veränderungen. Tatsächlich gibt es in Einsamkeit, wenn es Stress bedeutet, biologische Veränderungen. Ja, die sehen wir bei allen Menschen, die unter chronischem Stress oder in Extremsituationen stehen. Wir haben tatsächlich einen erhöhten Cortisolspiegel, also ein erhöhtes, aktiviertes Stresssystem. Das führt zu erhöhtem Blutdruck, zu erhöhtem Blutzucker. Dann fährt das Cortisol das Immunsystem herunter. Wir sind eher stressanfälliger. Mit der Zeit werden wir unempfindlicher gegen Cortisol und wir haben so etwas wie eine chronische leichte Entzündung. Das wissen wir mittlerweile auch bei Depressionen, haben wir das auch. Wenn wir ständig eine leichte Entzündung im Körper haben, ist unser Herz wieder und unsere Gefäße wieder mehr in Gefahr, chronisch angegriffen zu werden. Das begründet sogar diese anderen Folgen, dass das Herz-Kreislauf-System belastet ist, nicht nur durch den hohen Blutdruck. Und tatsächlich ein Kollege von mir, der Kai Kahl aus der Universität Hannover, hat gerade eine große Arbeit publiziert, wo er gesagt hat, Leute mit Herzerkrankungen, fragt Kardiologen, ob der Mensch eine Einsamkeitsproblematik hat. Weil Einsamkeit ist ein Riesenfaktor für eine schlechtere Prognose bei chronischen Herzerkrankungen. Erstmal die Ursache, die habe ich ja gerade genannt, weil wahrscheinlich eine ungesündere, schlechtere Lebensführung damit verbunden ist. Aber auch die Prognose ist schlechter. Ja, und empfiehlt tatsächlich ein Screening bezüglich Einsamkeit bei diesen Menschen. Hier nochmal zu den Daten zur Demenz. Das Gehirn altert schneller, wenn wir einsam sind, alleine sozial isoliert. Ja, ich bringe immer den Begriff soziale Isolation. Hier eine Studie mit über 1400 Menschen, die dann auch mit bildgebenden Verfahren untersucht worden sind. Das Gehirn ist untersucht worden und bestimmte Hirnregionen sind über viele Jahre untersucht worden. Und dann hat man festgestellt, bei Menschen über 50 Jahre, die sozial isoliert sind, nimmt der Anteil der grauen Substanz, das sind die Nervenzellen im Gehirn, stärker ab als bei Vergleichspersonen. Und das in Bereichen, die fürs Denken und für das Gedächtnis besonders wichtig sind. Und das heißt, das Fazit war, Menschen, die ihre sozialen Strukturen erhalten und ausbauen, erhalten tatsächlich ihre Gehirnstruktur und kognitiven Fähigkeiten besser. Und das wissen wir auch in der Demenztherapie. Ja, Bewegung und ganz viel Gehirnjogging nennen wir das ja. Also auch der soziale Kontakt ist eben wichtig. Gründe für Einsamkeit sind oft auch Risikofaktoren für Depressionen. Das ist auch das, wo wir als Psychotherapeuten oder Psychiater oft mit konfrontiert sind als typische Gründe für Einsamkeit. Ja, das eine ist, komme ich gleich noch drauf, das eigene Verhalten, ja, der eigene Charakter. Ich kann Schwierigkeiten haben mit dem Initiieren, Aufrechterhalten zwischenmenschlicher Beziehung. Das macht Einsamkeit, soziale Isolation wahrscheinlicher. Ich kann einen Beruf haben oder meine Eltern ziehen ständig um, ja, bin Berufssoldat, alle 2 Jahre woanders, ja, oder Auslandskorrespondent, habe eine hohe Mobilität, wird ja von allen heute erwartet, bin aber dann nirgendwo ansässig, eben gerade auch als Kind, als Jugendlicher. Trennungen, Scheidungen. Ja, Scheidungen sind heute ein Problem für ganz vieles. Nicht nur Armut, ne, Alleinerziehende, sondern für ganz viele Dinge. Verlust des Partners, natürlich gerade im Alter eine ganz wichtige Geschichte oder bedeutsame eben Menschen aus dem Umfeld. Aber es gibt auch die anderen Gründe. Einschränkung der Mobilität durch Alter und Behinderung. Ja, Altersheime werden heute zunehmend in der Innenstadt gebaut, nicht mehr am Stadtrand. Ja, weil in der Innenstadt kann ich natürlich mit 100 Meter Gehweite schneller mal rausgehen, als wenn ich am Stadtrand wohne. Abbau der geistigen und körperlichen Fähigkeit. Ja, wenn ich meine Kognition schlechter wird, mein Durchhaltevermögen, meine körperliche Leistungsfähigkeit schlechter wird, kann ich soziale Kontakte nicht mehr so gut halten. Aber auch die Stigmatisierung. Das ist nun mal bei körperlichen, psychischen Erkrankungen auch ein Riesenphänomen. Ja, Stigmatisierung hat sehr viele Ursachen. Oft die Angst, selbst irgendwie betroffen zu werden, ja, führt dazu, dass es wieder ansteckende Krankheit ist. Ich will eigentlich gar nichts zu tun haben mit jemandem, der Probleme hat, sonst kriege ich ja auch Probleme. Ja, das ist auch manchmal so ein bisschen so. Bei Einsamkeit zeige ich das nochmal. Also Einsamkeit, um das nochmal zu betonen, ist keine psychische Störung, ist auch keine Erkrankung. Ja? Vertrauensvolle, aber interaktive soziale Beziehungen tragen zur psychischen Stabilität bei, verhindern auch Demenzen. Es gibt aber auch Interventionen, die wir machen können, ob man das jetzt Coaching nennt oder Psychotherapie. Das gibt es schon, um bestimmte ja, pathologische oder intensive Einsamkeiten zu behandeln. Und da das wichtig ist, hier ist ein schöner Artikel gewesen, auch in der Zeitschrift im Ärzteblatt, wo eine Psychologin, Psychotherapeutin mal dargestellt hat, was alles wichtig ist und dass die Psychologen das auch beachten sollten. Aber es ist eben nicht der Kern der Psychotherapie, die Einsamkeit anzugehen, aber sie sollte eben mitbeachtet werden. So, und jetzt kommen noch ein paar andere Punkte, die führe ich nachher nochmal aus. Wir haben es ja schon gehört, man kann einsam sein, auch wenn man von Menschen umgeben ist, unter denen sich keine bedeutsame Bezugsperson befindet. Ich habe keinen Bezug zu Menschen und trotzdem kann ich von ganz vielen Menschen, die es vielleicht auch gut mit mir meinen, umgeben sein. Was wir schon lange wissen ist, dass bei einer traumatischen Kindheit zum Beispiel eine intensive Beziehung zu einer Bezugsperson, eine emotional intensive Beziehung einen schon vor ganz vielen Traumafolgen retten kann. Ja, also Bezugspersonen Kontakt, intensiver Kontakt ist wichtig. Sozialer Kontakt stellt ein starkes menschliches Grundbedürfnis dar. Fehlt es, kann es eine existenzielle Bedrohung sein. Und gerade bei psychischen Erkrankungen, da gehe ich später noch drauf ein, steht das Gefühl, isoliert und unverstanden zu sein, im Vordergrund. Und bei psychischen Erkrankungen kann es so sein, dass man nicht isoliert ist. Ja, man kann auch sein, dass man sehr isoliert ist. Aber dass man dieses Gefühl hat, und das kann ganz bedrohlich sein. Und entfernt man sich emotional von der Familie und den Bezugspersonen, dann steigt auch das Suizidrisiko enorm an. Ja, und auch wenn die Familie da ist und eigentlich hinter einem steht. Jetzt kommen wir nochmal zu den psychologischen Grundlagen und was man jetzt psychotherapeutisch oder coachingmäßig machen kann. Nur so ein paar Beispiele, die auch in diesem schönen Übersichtsartikel drin waren. Da geht man davon aus, dass ein Teil dieser Einsamkeitsursachen genetisch angeboren ist. Ja, das ist immer mit Vorsicht zu betrachten, aber wir sind alle geboren mit einer gewissen Ausstattung. Ja, mit der müssen wir arbeiten, dann lernen wir Dinge. Das ist das ganze psychologische Modell heutzutage. Gegen diese genetische Disposition kann ich mich nicht wehren. Mit der muss ich arbeiten. Die wird aber auch noch unterschiedlich aktiviert. Die bestimmt meine Empfindlichkeit oder Empfänglichkeit für bestimmte Dinge. Und die Intervention psychotherapeutisch besteht darin, dass der Psychotherapeut eigentlich diese Disposition erkennt, ja, und mit dem Betroffenen übt und erlernt, wie er mit bestimmten Eigenschaften umgeht. Mal als nächstes Beispiel die Persönlichkeit, ja. Menschen haben oft auch persönliche Eigenschaften, besondere charakteristische Gemeinsamkeiten, die ihre Einsamkeit oder die Einsamkeit wahrscheinlicher machen. Als Beispiel sind vielleicht gegenüber Mitmenschen misstrauischer, zynischer, aggressiver, ja, bewerten sich und andere negativ, erwarten, zurückweisen, das nennt man so self-fulfilling prophecy, ja, ich erwarte etwas, dann erzeuge ich das und dann passiert es auch, ja, selbst wenn es gar nicht nötig ist. Sie erwarten Zurückweisung, sie bekommen die Zurückweisung. Vielleicht sind sie auch nur schüchtern und pessimistisch, haben ein schwaches Selbstwertgefühl, aber sie neigen dazu, sich in sozialen Situationen so zu verhalten, dass andere sie zurückweisen, wissen das aber nicht und sagen, na klar, war ja so, habe ich doch vorher schon gewusst. Ne? Und da ist es natürlich psychotherapeutisch so, dass man versucht, die Wahrnehmung dazu zu stärken. Ich verhalte mich so, ich habe diese negative Vorahnung, dass man Übungen macht und dass man das Selbstwertgefühl stärkt und dass man versucht, mit den Betroffenen positive Erfahrungen zu erarbeiten. Also negative Erfahrungen zu löschen durch positive Erfahrungen, was natürlich Zeit kostet. Nur das so als Beispiel, wie man psychotherapeutisch damit arbeitet. Jetzt gibt es ja auch Umweltfaktoren, die muss man natürlich psychiatrisch, psychotherapeutisch auch beachten. Das fand ich jetzt auch ganz nett, dass die Therapeutin sagt, einsame Menschen haben es eben auch oft mit einsamen Menschen zu tun. Kommen nicht mit den sozialen Menschen zusammen. Und nicht einsame Menschen, die häufig mit einsamen Menschen zusammentreffen, werden selbst einsamer. Ja, muss man also aufpassen, welche Eigenschaften man sich angewöhnt. Dann gibt es aber die räumliche Abgeschiedenheit. Ja, wir haben so viele Einzimmerwohnungen oder allein lebende Menschen wie noch nie. Die mangelnde Mobilität kann ein Grund sein oder was wir in der Klinik oft sehen, Seh- und Hörstörungen. Wenn Sie ein schlecht eingestelltes Hörgerät haben, ist das eine Katastrophe. Ja, das stellen wir echt oft erst nach einer gewissen Zeit dar, wenn man sich oft unterhalten hat und nichts klappt und nichts wird verstanden. Da ist der Hörakustiker mittlerweile der, den wir als Ersten zu Rate ziehen, ja, bevor wir überhaupt anfangen, was anderes zu machen. Das Hörgerät wird eingestellt. Ja, das ist auch im Ausland, wenn ich andere Menschen nicht verstehe. Wir haben schon gehört von England, ja, aber es gibt eben auch Situationen, wo ich echt andere Menschen kaum verstehe. Und dann wird man ganz schnell einsam. Dann fühlt man sich, das ist auch für die Flüchtlinge hier wichtig, ja. Ich verstehe niemanden, ich erlerne die Sprache nicht. Ich werde fast, ja, automatisch paranoid mit der Zeit. Ich fühle mich einsam, ich fühle mich verfolgt. Das ist ein ganz schwerwiegendes Problem unserer Zeit. Also da kann man natürlich ganz viele Dinge machen. Psychotherapeutisch kann man jetzt von nicht einsamen Menschen lernen, kann man soziales Kompetenztraining machen, versuchen Techniken zu erlernen, wie man damit umgeht, Gruppenaktivitäten fördern, viele Dinge, Angebote von der Kirche, viele Dinge, wo man teilnehmen kann, Telefonanrufe, Videokonferenzen. Ja, ich kann Videokonferenzen von zu Hause, auch wenn ich gehbehindert bin, machen und fühle mich gleich weniger einsam. Wir haben das ja selbst alle unter Corona gemacht, ja, selbst zusammen gegessen über Video. Und da kann man schon manche Dinge verstärken. Fahr- und Abholservice wird ja vieles eingerichtet, dass man zu Hause abgeholt wird, irgendwo hingebracht wird. Natürlich kann man auch mal überlegen, ob man in ein heimzieht tatsächlich, wenn man es aus körperlichen Gründen gar nicht mehr schafft, andere Kontakte zu halten. Das mal so als Einblick, was man so psychotherapeutisch tun könnte. Also Veränderung sozialer Kognition, das Überprüfen negativer Gedanken über andere Menschen und soziale Beziehungen. Wenn ich also selbst andere fehlverstehe, Situationen fehlbeurteile, das kann ich verändern. Auch den Abbau von Ablehnungsängsten und den Aufbau positiver sozialer Gedanken, Verhaltensweisen und eben diese generellen Maßnahmen vom Hörgerät bis hin zu sozialer Unterstützung, dass ich irgendwo hingelange, wo Menschen sind, mit denen ich mich unterhalten kann. Das ist sozusagen die normale Psychopathologie des Alltages, ja, ohne dass es eine Erkrankung ist. Es ist einfach nur ein Stressor und ein Risikozustand. Jetzt kommen wir aber zu den psychischen Erkrankungen, ja. Der Anteil der Bevölkerung in Deutschland gibt fast am häufigsten an, psychisch krank zu sein. In der Umfrage 32% haben mentale Probleme, sagen es. Je nach Erkrankung sind das eher so 5-15%. Soziale Isolation macht depressiv und ängstlich. Aber psychische Erkrankungen sind natürlich ein riesen Risikofaktor für soziale Isolation. Da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Die typischen psychischen Erkrankungen, da kann man ja nicht alle auflisten, das sind schon eine ganze Menge, die soziale Isolation herbeiführen, sind Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Anpassungsstörungen, auch verlängerte Trauerreaktionen. Wenn ich über ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre nicht über den Tod eines, ja, zum Beispiel Partners hinwegkomme, posttraumatische Belastungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, schizophrene Psychosen, Suchterkrankungen, demenzielle Prozesse, alles ist damit verbunden, dass meine sozialen Kontakte dadurch beeinträchtigt werden. Ob aktiv, weil ich das mache, oder passiv. Beides ist möglich. Mal so als Beispiel. Das liegt an den Symptomen in der Erkrankung. Also es liegt an der Wahrnehmung, die die Menschen haben in dieser Erkrankung, dass soziale Kontakte oft nicht möglich sind oder vermieden werden. Zum Beispiel, wenn ich Depressionen habe, verliere ich Antrieb und Interesse. Ich habe keinen Schwung mehr rauszugehen, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, es interessiert mich auch nichts mehr. Also reduziere ich Hobbys, reduziere ich Freizeit. Und wir nennen das dann sozialen Rückzug. Ich reduziere auch alle meine sozialen Kontakte. Ich rufe nicht mehr an, ich gehe nicht mehr hin zu dem Stammtisch, ich gehe nicht mehr hin zu, treffe nicht mehr zum Sportclub. Dann geht mein Selbstwertgefühl runter. Ich sage, ich kann das sowieso alles nicht mehr. Die mögen mich alle nicht mehr. Ja, ich interpretiere Aussagen anderer negativ. Die haben ja gesagt, ich soll ja gar nicht mehr, ich kann ja gar nicht mehr, ich bin nicht lustig genug, ich kann die eh nicht unterhalten. Das ist natürlich auch verbunden mit der Verlust der Fähigkeit, Freude zu empfinden. Das heißt, selbst wenn ich da sitze im Kegelclub, ich kann eigentlich gar nicht mehr teilnehmen, emotional überhaupt nicht mehr teilnehmen. Ich kriege Schuldgefühle und mache Selbstvorwürfe und dann kommen so Sätze, ich schade den anderen, ich mache denen noch den Abend kaputt, dann gehe ich lieber gar nicht mehr hin. Das liegt alles an der Erkrankung und das kriegt man auch nicht weg, bevor man die Erkrankung nicht heilt. Ja? Und ein Teil von uns wird dann reagieren und sagen, da gehe ich lieber gar nicht mehr hin. Ich überfordere die ja nur, wenn ich der sage, sie soll mitkommen. Ja? Und der andere Teil eben, vielleicht überfordere ich dann, sag, stell dich nicht so an, du kommst jetzt auf jeden Fall mit, tue ich aber auch nichts Gutes damit, ne? Weil ich mich nicht anstelle, ich kann einfach nicht. Bei Angststörungen ist das ähnlich. Ja? Wenn ich Angststörungen habe, will ich nicht mehr aus dem Haus, dann macht mir alles Angst, dann schließe ich mich ein. Wenn ich Glück habe, schließe ich meine Familie mit ein. Dann werde ich nicht einsam, dann ist die Familie einfach nur mit in einem geschlossenen System drin. Ja? Aber ansonsten gehe ich allen Dingen, die mir Angst machen, aus dem Weg. Auch das kann zur sozialen Isolation führen. Wir haben viele Angstpatienten, die das Haus wirklich nicht verlassen. Wenn ich vorher schon allein war, dann bin ich natürlich völlig isoliert. Psychosen ist ein ganz großes Risiko, aus zwei Gründen einsam zu werden. Das eine ist, dass Menschen mit schizophrenen Psychosen, die Grunderkrankung ist, ich verliere jeglichen Antrieb. Ich verliere auch, nicht wie bei der Depression, meine Gefühle sind einfach weg. Ich habe keine Motivation mehr, etwas zu machen. Es interessiert mich einfach nicht mehr. Ja, es motiviert mich auch nicht, kann ich noch so viel Belohnung anbieten, das ist mir völlig egal. Das Zweite ist, ein Teil der Menschen mit Psychosen hat ein paranoides Erleben. Das heißt, sie fühlen sich von den Mitmenschen bedroht. Die gucken mich komisch an, die wollen was von mir, die wissen was von mir, die verfolgen mich, ja, die wollen was Böses. In so einem Zustand kann ich keine sozialen Kontakte pflegen. Deswegen gibt es keine Selbsthilfegruppen mit Menschen mit Psychosen, weil die auch untereinander dann schlecht in Kontakt kommen können, auch gerade wenn sie noch aktiv in der Krankheit sind. Also muss ich das erstmal behandeln. Vierte große Thema, Menschen mit Suchterkrankungen. Die verlieren ihre sozialen Kontakte, die verlieren ihre Wohnung. Noch ein Unterschied, ob ich alkoholabhängig bin oder drogenabhängig bin. Drogenabhängige haben keine Freunde, haben keine sozialen Netzwerke. Wenn sie für drogenabhängige Gruppen anbieten, kommt auch keiner. Die können sie alleine erwischen. Da verliere ich meine sozialen Fähigkeiten. Der Alkoholiker verliert sie, weil er verlassen wird aufgrund seiner Verhaltensweisen. Ja, das sind die Folgen von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist das, was wir sehen. Ob bipolare Störungen, ja, schwere depressive Störungen, Psychosen, Suchterkrankungen. Schule und Ausbildung im Jugendalter werden abgebrochen, macht auch nicht gerade weniger sozial einsam. Ja, Verlust des Arbeitsplatzes, Frühberentung, sozialer Abstieg, Verlust von sozialem Umfeld, familiäre Unterstützung geht weg, Scheidungsrate ist riesig hoch, komplette Kontaktabbrüche des familiären sozialen Umfelds, weil sich manchmal auch die Freunde, die Familien schützen müssen vor bestimmten Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Suchtverhaltung, Wohnungsverlust, Obdachlosigkeit. Das alles ist natürlich verbunden mit schwerster sozialer Isolation. Aber das eine, wie gesagt, ist die objektive soziale Isolation. Und wenn ich aber Psychosen habe oder depressiv bin, dann fühle ich mich sozial isoliert, egal wie viele Familienmitglieder neben mir rumtanzen und sagen, wir helfen dir, wir helfen dir, wir helfen dir. Und das ist auch schwerwiegend. Die subjektive Isolation ist genauso schwerwiegend. Noch eine andere Geschichte, die höchste Suizidrate haben alleinstehende ältere Männer. Ja, jetzt mal unabhängig, natürlich haben viele dann Depressionen und wir sagen 95% oder 98% mit Menschen mit Suizidversuchen sind in einer psychisch erkrankten Situation, in einer Ausnahmesituation. Aber das ist eine Statistik, die überall in der Welt immer gleich ist. Ja, ältere Männer, die sozial vereinsamt sind, nicht die höchste Suizidversuchsrate, sondern Suizidrate. Die machen wirklich einen Suizid. Ja, die überlegen nicht lange. Also, das sollte Ihnen so ein bisschen die Aspekte darstellen. Ja, das eine eben das Gefühl. Das kann genauso schlimm sein, wenn ich mich verlassen fühle, sozial isoliert fühle, wie wirklich isoliert zu sein. Und wenn es im Rahmen einer psychischen Erkrankung ist, ist das natürlich auch ein Risikofaktor wieder für einen Suizidversuch. Ja, also wenn wir Menschen erleben, die sagen, ich entferne mich gerade von allem, ich verabschiede mich gerade von allen, da ist ja niemand mehr, der mich unterstützt, ja, dann lauschen bei uns alle Ohren auf, dann gehen bei uns alle Ohren auf und dann sagen wir so, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Ja, wer sich so in die Ecke gedrängt fühlt, wer so allein dasteht, wer sich so fühlt, wer das nicht mehr wahrnimmt, dass vielleicht ganz viele Leute um ihn rum sind, die ihm helfen wollen, der ist schwer suizidgefährdet. Gut, wir haben schon ganz viele Angebote gesehen, die wir auch nutzen. Auch die telefonische Seelsorge ist extrem wichtig. Ganz viele Patienten von uns rufen da ständig an und in Krisen. Klinikambulanzen bei uns sind immer erreichbar. Das heißt, auch die sind Ansprechpartner rund um die Uhr für Menschen, auch die sich einsam und verlassen fühlen. Beratungsstellen haben wir gehört, Psychiater, psychiatrische Institutsambulanzen, Psychotherapeuten, auch die haben Sprechstunden. Selbsthilfegruppen sind ganz wichtig. Ja, es gibt auch Selbsthilfegruppen speziell für diese Thema. Wir haben die 60-Plus-Zentren, finde ich eine ganz wichtige Einrichtung. War ganz schlimm, dass die während Corona alle nicht benutzt werden konnten oder zum Teil eben nicht benutzt werden konnten. Es gibt sozialpsychiatrische Zentren, eben auch gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen ganz niederschwellig, wo ich nur frühstücken gehen kann, wo ich mich unterhalten kann, wo ich Menschen treffen kann, was wir dann auch immer empfehlen. Es gibt so Einrichtungen wie ambulant betreutes Wohnen, wo Sozialarbeiter nach Hause kommen zu Menschen, die vielleicht eine chronische psychische Erkrankung haben, vieles nicht mehr machen können und zweimal die Woche besucht werden. Soziotherapeuten, die nach Hause kommen. Es gibt für ältere Menschen mit Demenzen Tagesstätten, wo man sich treffen kann, Wohngruppen, das sind alles Angebote, die sind auch für uns ganz wichtig, dass wir das den Patienten empfehlen oder den Betroffenen empfehlen, dass sie das alles nutzen. Das nochmal als Fazit, also Einsamkeit und soziale Isolation sind keine psychische Erkrankungen, sind aber Risikofaktoren, dass daraus etwas entstehen kann. Chronische Einsamkeit ist mit vermehrten psychischen Symptomen und somatischen Erkrankungen verbunden. Chronische Einsamkeit mit seinen Folgen ist also auch lebensverkürzend tatsächlich. Psychische Erkrankungen gehen oft mit Einsamkeit einher, sozialem Rückzug oder dem Gefühl oder der tatsächlichen sozialen Isolation. Einsamkeit und soziale Isolation sind mit vermehrten Suizidgedanken und einem erhöhten Suizidrisiko verbunden. Bei psychiatrischen Erkrankungen muss die soziale Isolation unbedingt beachtet werden. Das ist Teil unserer Therapie, dass wir versuchen, ein Netzwerk aufzubauen und niemanden wieder in die Isolation zu entlassen. Und Ursachen von Einsamkeit können aber auch therapeutisch angegangen werden, vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht eine Erkrankung ist, sondern Persönlichkeitseigenschaften, erlernte Eigenschaften. Dann kann man das natürlich auch so im Sinne von einem Coaching, das ist auch tatsächlich etwas, was man im Coaching hinkriegen kann, nicht immer mit einer Psychotherapie. Das kann man dann auch angehen. Damit danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.
Martin Schäfer, Psychiater und Psychotherapeut, mit vielen Fakten zum Thema Einsamkeit als psychologische Herausforderung. Ja, und ich hoffe, ihr habt daraus viel mitgenommen, vor allem, was ihr gegen Einsamkeit, also Einsamkeit in einem bedenklichen Maß, tun könnt. Und da nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr Sorgen habt und Hilfe sucht, guckt in die Shownotes oder auf den Artikel zu dieser Episode auf unserer Seite. Da findet ihr Nummern, wo ihr Unterstützung findet. Ich bin Katrin Ohlendorf, schön, dass ihr dabei wart. Für heute sage ich Tschüss und ja, passt auf euch auf und tut euch und anderen bitte gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.